Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty!
Neue Saison hat begonnen. Der erste Spieltag ist rum und natürlich, wie zuvor auch in der letzten Saison, wollen wir auch in dieser Saison wieder euch mit unseren Torhüter-Analysen, Torhüter-Content hier beglücken in der Keeper-Analyse. Es bleibt alles gleich, wie sonst auch immer. Ich bin wieder mit dabei, Sascha Felder at Sascha Filter auf Twitter zu finden. Und gleichzeitig auch bitten wir euch natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr unseren Podcast hört, könnt ihr natürlich ihn nur hören oder für die Fortgeschrittenen unter euch, die jetzt teilweise gar nicht wissen, über welche Szenen wir jetzt genau sprechen, einfach dazu, weil das auch unsere Grundlage ist, auf der wir meistens die Szenen raussuchen, die Videos des aktuellen Sportstudios von ZDF auf YouTube suchen. Genau, das ist quasi das für diejenigen, die das komplette Paket haben wollen. Aber ich bin natürlich nicht alleine. Mir wieder zugeschaltet, wenige Kilometer von mir entfernt. Die einen sagen in einem Hotel 0815, die anderen sagen, es ist das Steigenberg-Hotel hier direkt im Leipziger Markt. Die einen sagen so, die anderen so. Johannes Skiba, grüß dich erstmal an der Stelle.
Jo, Sascha, ich freue mich, endlich wieder da zu sein. Ja, ist wohl irgendwas dazwischen, diese Absteige, wo ich hier bin. Aber ja, ich habe tatsächlich fast freien Blick aufs Zentralstadion, beziehungsweise die Red Bull Arena von hier. War richtig? Okay, ja. Von daher, ja, also ich freue mich auch, dass die Bundesliga wieder losgeht. Es hat schon irgendwie Bock gemacht, dass das Wochenende, zumal auch die Sommerpause ja echt nicht lang war, aber
so zwei Monate Ahnung, trotz alledem, ne? Also vom Männerfußball der Bundesliga natürlich mit der Frauen-EM im Sommer, genau. Die auch einiges bot, habe ich ja zumindest auch auf Twitter mit begleitet, war ja auch einiges los. Und ich glaube ja auch für dich interessant, ne, die Copa Libertadores der Frauen, ne? War ja auch.
Die Copa America der Frauen, genau. Habe ich aber tatsächlich mit der Zeitverschiebung und Übertragung nicht ganz so einfach war, hier und da mal eine Zusammenfassung geschaut, aber jetzt auch nicht so, so eng verfolgt tatsächlich. Aber das, was ich gesehen habe, hat auch da in Südamerika Spaß gemacht. Lief dann natürlich komplett unterm Radar der EM, aber ja, trotzdem auch ein schönes Turnier gewesen. Brasilien hat wieder mal gewonnen, ich glaube zum 12. Mal, glaube ich. Wow. Bin ich mir gerade nicht sicher. Das ist auf jeden Fall. Ist noch viel, viel Arbeit in Südamerika für den Frauenfußball, weil da wirklich, es gibt eigentlich nur Brasilien dort und der Rest hängt da ein bisschen zurück. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall auch sehr positiv. Kolumbien hat da einige schöne Spiele gemacht. Und so habe ich auch die Sommerpause ein bisschen verbracht.
Sehr schön. Und umso schöner natürlich, dass wir uns jetzt hier nach den zwei Monaten Pause fast wieder hier am Mikrofon treffen. Und natürlich auch Dank an alle Hörer und Hörer, die jetzt da draußen einfach hier eingeschaltet haben und zuhören. Dann lass uns doch direkt mal rein starten in diesen ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Ja, ist ja die 60. in diesem Jahr. Frankfurt gegen Bayern. Und da können wir eigentlich direkt diesen ersten Aufhänger
nehmen. Müssen wir darüber reden? Müssen wir? Ist das
ja,
nötig?
Ja, ich glaube, wir müssen trotzdem drüber sprechen. Ich weiß auch, wenn es hier wehtun wird und das 6:1 oder 1:6 ja, glaube ich, für ganz, ganz viele Frankfurterinnen und Frankfurter das so eine große Überraschung war, wahrscheinlich auch für die Bayern selbst und auch für neutrale Fans selbst. Müssen wir trotzdem gleich mal über das 0:1 aus Frankfurter Sicht sprechen, dieser Freistoß von Kimmich, der ihn dort um die Ein-Mann-Mauer aus Kostic bestehend rumgezirkelt hat. Ich habe auf Twitter dann nur gelesen, dass so einige Süffisant geschrieben haben, von wegen, dass Kevin Trapp ja ohnehin nichts sehen konnte wegen des Rauchs. Sicherlich nur ein kleiner Scherz. Hat ja eigentlich freie Sicht trotz alledem. Ne? Aber was war jetzt so dein erster Gedanke zu diesem Tor von Kimmich?
Dass Trapp zu weit vom Tor steht, zu sehr auf die Flanke einfach spekuliert und so keinen guten Stand eben für einen Schuss hat. Das war so mein Gedanke. Wobei, also mein erster Gedanke war auch der Rauch, so ehrlich bin ich dann auch. Genau, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, aber ist natürlich auch komplett präzise gegen Pfosten ja noch Pfosten der Schuss. Also genauer geht es dann auch nicht. Aber ja, also ich finde, Trapp hat es zu sehr einfach gezeigt, dass er da weiß oder darauf komplett spekuliert, dass da irgendwie eine Flanke kommt. Und dadurch, finde ich, hatte er nicht die optimale Position, weil natürlich ist aus dieser Freistoßposition eine Flanke ja die wahrscheinlichste Variante, das auf jeden Fall. Aber das so offensichtlich auch sich so zu positionieren, fand ich nicht ganz so smart. Ob das am Ende dann den Ausschlag gegeben hat, ob er den anders vielleicht bekommen hätte, weiß ich natürlich nicht, aber das war so mein Gedanke. Wie siehst du das, ganz, ganz frei zu sprechen, ist ja nett, oder?
Nee, können wir ihn ja, glaube ich, nicht. Ich finde erstmal, dass er taktisch das erstmal alles gut macht. So. Also er steht ja trotzdem noch, also vielleicht so an der Grenze zum letzten Torwart-Drittel, ne, eher am Langeck, um vielleicht auch diesen langen Ball auf diesen zweiten Pfosten da abzufangen, falls er da reingekommen wäre. Das war, glaube ich, so seine Intention. Steht wirklich 3 Meter vor dem Tor, also wirklich in der Mitte des Fünfers so in etwa. Und ich finde, da muss er auch stehen, weil grundsätzlich wollen wir ja immer, dass die Torhüter auch mutig im Raum agieren und da auch eine vorher proaktive Position schon einnehmen, ne, und auch dem Freistoßschützen schon zeigen, okay, wenn du jetzt den Ball in die und die Zone reinbringst, dann bin ich auf jeden Fall da. Immer noch den Verteidigern, den eigenen, zu zeigen, ich bin auf jeden Fall da, ihr könnt ruhig ein Stück weiter nach vorne schieben. Da finde ich, dass er das schon richtig gemacht hat. So. Und ich glaube auch, wie du schon sagtest, da war ja wirklich ein Schuss, der bei dem alles gepasst hat, geht in den Pfosten rein irgendwie. Ne? Ich glaube, das ist wirklich dieser eine Schuss von 100, sogar von 1000 Schüssen, sodass da einer genau so auch reingeht, dass er ihn da gar nicht hält. Und dass du dich ja trotz alledem immer wieder genauso positionieren musst als Torhüter. Was man da eher kritisieren kann, ist tatsächlich eher diese Schrittfolge da macht. Also wir sehen wieder, dass Trapp, bevor Kimmich den Freistoß tritt, dass Trapp dann nochmal so leicht hochspringt und anschließend wieder recht lange braucht, um quasi in diesen Zwischenschritt zu kommen. Man sieht, dass er einen Kreuzschritt macht, also er setzt den rechten Fuß über den linken drüber und normalerweise wäre es dann so gewesen. Zuerst da finde ich, dass es richtig war, dass er diesen Schritt macht, weil er dadurch mehr Raum überbrückt in kürzerer Zeit. Aber dann sehen wir, dass Trapp es nicht schafft, dann quasi den linken Fuß noch in die Ecke zu setzen, sondern er drückt sich quasi aus diesem Kreuzschritt heraus ab, wobei man da eigentlich gar nicht von einem Abdruck sprechen kann, sondern er fällt dann quasi nur so dahin. Na, also er macht quasi diesen Schritt, der recht weit ist, dieser Kreuzschritt, und dann geht er sofort oder kippt eigentlich sofort ab und dann fehlen ihm natürlich noch diese 5, 6 Zentimeter, um noch mit den Fingerspitzen am Ball zu kommen. Also ich glaube, das wäre so das Einzige, was ich jetzt kritisieren würde, weil ich als Torwarttrainer-Sicht möchte ich halt immer, dass die Keeper bei solchen Freistößen immer mutig sind. Ich finde es auch, dass eine Ein-Mann-Mauer dort okay ist. So, du musst halt nicht aus, wie viel waren das? 35 Meter waren es ja locker. So,
sowas.
Ne? Also da musst du nicht mit 2 oder 3 Mann agieren. Wir hatten es damals irgendwann bei der EM gesehen, 2016, da hat irgendwie England gegen Wales gespielt oder sowas war das, glaube ich. Hat Gareth Bale auch aus 35 Metern oder so geschossen und Joe Hart hat dort 3 Mann hingestellt, so eine Mauer. Das brauchst du halt nicht, weil dadurch hast du halt eine klare Aufteilung. Du gehst halt in deine linke Ecke, die Mauer macht vielleicht die rechte Ecke zu. Das ist dann dadurch, weil der Schütze ja eher die Chance hat, den Ball über die Mauer zu schießen mit Effet und dass der Ball sich dann rechtzeitig senkt, die Zeit hat er ja einfach aufgrund der Distanz. Ne? Und die Distanz hast du dann aber als Keeper nicht, die zu überbrücken, die Zeit einfach. Das ist immer so meine Ansicht, die ich so bei Schüssen von mehr als 30 Metern habe. So. Das kann man durchaus von einem Bundesliga-Keeper verlangen, dass man da, wie es Kevin Trapp eben gemacht hat, mutig ist, einen Mann hinstellt, muss man gar nicht groß nachjustieren, einfach nur, dass quasi so dieser Pass nach rechts, den vielleicht Müller oder sowas erlaufen hätte, dass der auf jeden Fall zugestellt ist.
Aber seine Grundpositionierung, die ich so ein bisschen kritisiert habe, die findest du okay? Also das hat er schon, das soll er so machen.
Ja genau, also ich würde da jetzt nicht kritisieren, weil wie gesagt, in 99 Fällen kommt halt da eine Flanke rein. Also,
ja.
Beziehungsweise wenn dann noch ein anderer vielleicht schießt oder Kimmich an einem anderen Tag oder dann nicht so einen guten Tag hat, wie auch immer, oder den Ball nicht richtig trifft, dann geht er halt irgendwie an Pfosten und da geht er halt vorbei. So.
Ja.
Dann müssen wir auch nicht weiter drüber reden, ob es jetzt ein großer Torwartfehler war, weil du musst dich immer erst mal versuchen, in solchen Szenen, wenn du da auf der Linie stehst und dann kommt der Flanke rein, du bist zu spät draußen, dann ist der Loch scheiße. Wie gesagt, ich bin immer der Meinung, du musst immer versuchen, proaktiv in solchen Szenen zu sein. Ja, gerade Flanken aus dem Halbfeld, da kann man ruhig mutig sein.
Leider war das ja nicht das einzige Tor, was die Eintracht in diesem Spiel kassiert hat. Wenn wir mal auf das 4:0 schauen von Musiala, auch da, Sascha, findest du, wenn ich das richtig verstehe, ist Trapp zu zögerlich rausgekommen, oder?
Genau, also das ist halt das Ding, das, was wir bei Trapp ganz oft haben, da können wir eigentlich auch das 0-5 durch Gnabry dann später noch mit dazu nehmen, dass Trapp zwar rauskommt, jetzt vielleicht über diesen 0-4 ein bisschen, also vom Tempo her gar nicht zögerlich bei beiden Toren, sondern beide Male so die Technik war einfach, finde ich, nicht überzeugend genug. Also er macht in beiden Fällen, das hatten wir auch schon in den Folgen der letzten Saison angesprochen, dass Kevin Trapp im großen Block oft gar nicht so weit runterkommt, wie es jetzt so ein Stefan Ortega in den letzten Jahren gemacht hat oder wie es vielleicht auch Manuel Neuer macht, wenn wir nachher auch gleich noch auf eine Szene eingehen, dass Kevin Trapp immer recht aufrecht ist im großen Block. Also sprich, er kommt mit den Beinen gar nicht so weit runter, weil er sein Knie recht vertikal auf den Boden aufsetzt und nicht so leicht schräg, dass du halt noch mehr so in diesen Spreizschritt, in diesen, ja, in Anführungsstrichen Spagat da reinkommst. Und damit büßt Kevin Trapp natürlich auch an Reichweite, an Blockfläche so ein, was ihm beim ersten Tor, also bei dem 0-4 durch Musiala, wo dann Müller einfach nur querlegt von außen, würde ich da schon sagen, wenn er da ein bisschen breiter noch hingeht und nicht so nur auf diesem einen Knie dazu langrutscht, glaube ich, dass er da deutlich mehr Chance hat, diesen Querpass auf Musiala irgendwie zu verteidigen, auch wenn es natürlich eine brutal schwere Szene ist. Ne? Da würde ich jetzt ihm da keinen großen Fehler attestieren. Ne? Aber es ist ja trotzdem immer so eine Sache, die bei Kevin Trapp sehr, sehr oft vorkommt, dass er einfach den großen Block sehr sauber gibt, weil er immer so leicht zur Seite fällt. Das Tor von Gnabry genau das gleiche, fällt dann auch wieder leicht nach hinten sogar. Ne? Block war wieder nicht sauber gegeben und dann geht er so zwischen Ellenbogen und Körper dazu irgendwie durch. Also so ein super ärgerliches Ding, weil er halt im Block zu früh runtergeht oder so leicht nach hinten fällt. Ne?
Im Prinzip ja, also ja, würde ich genauso sehen. Also beim 4-0 da einen Fehler zu unterstellen ist, ja, also da kann ja, er auf jeden Fall das besser machen, genau, was du sagst, auf jeden Fall. Aber Fehler
war jetzt nicht daran schuld, ne, genau, dass er bald jetzt da reingeht, das auf jeden Fall. Aber es ist halt so ein technisches Merkmal, was sich da irgendwie immer so wiederholt bei ihm, finde ich.
Ja. Beim 5-0 dann halt dadurch, dass, ich meine, Gnabry ist natürlich ein Fuchs, ne, aber dadurch, dass der Abschluss wirklich so körpernah ist, wirkt es ja eher so, dass, ich meine, der Block soll ja eben solche Schüsse ja genau abwehren eigentlich und dann, ja, wirkt der Block halt einfach nicht effektiv genug. Also der Block macht nicht das, was er machen soll, habe ich so zumindest das Gefühl.
Ja, genau, weil er halt, also man sieht es ja, also er fällt ja eher zur Seite so, er ist ja gar nicht aufrecht, sondern spekuliert eher schon bei diesen, in der Aktion schon zu einer Seite, was er sehr, sehr oft macht, wie gesagt. Dann ist eben auch die Körperfläche nicht optimal, weil er eben auch so leicht sogar nach hinten fällt und hat dann auch gar nicht so die Spannung, im ganzen Oberkörper vielleicht auch die Hände vorm Körper zu lassen. Wir werden uns später nochmal so eine Szene von Florian Müller gegen RB Leipzig angucken, wo er das optimal gemacht hat, wie man quasi mit der kompletten Körperspannung in den Block reingehen kann, ohne dass man jetzt da irgendeinen großen Spagat macht oder so, ne? Sondern einfach nur diese Spannung im Oberkörper bewahrt.
Trotzdem sind das natürlich brutal schwere Szenen insgesamt, ja, bei dem Tempo.
Wir reden jetzt hier von einem formstarken Gnabry, von einem formstarken Mané, Musiala, der unglaubliches Spiel gemacht hat, also unfassbar schwer. Aber es ist mittlerweile halt das Niveau, von dem wir da reden bei der Eintracht. Ne? Jetzt kommt am Mittwoch das Spiel gegen Real. Mal sehen, wie es da wird.
Ja, das sind halt jetzt die neuen Gradmesser irgendwie.
Aber das ist gut, ja.
macht die ja alle im Zweifel nur besser. Mhm. Wir mal. Schauen wir auch mal auf Manuel Neuer, oder?
Hat er auch ein komisches Spiel, also komisch nicht, aber irgendwie ein...
Na, für das, was man von ihm kennt, komisch, würde ich schon sagen, ja. Bevor wir aber auf die sehr prägnante Szene eingehen, wollen wir noch erst auf der ersten Halbzeit, da stand es noch 2-0 und dann hat Lindström sich richtig schön durchgesetzt. Ist eigentlich frei von Neuer im Prinzip, aber verschießt. Und das hat auch mit Manuel Neuer zu tun.
Klar, also ich glaube, wenn dann irgendein anderer Keeper rausgekommen wäre, ne, hätte Lindström wahrscheinlich nicht getroffen. Aber Neuer hat einfach so eine krasse Präsenz. Und also, nur weil es erstmal Manuel Neuer ist, glaube ich, das spielt vielleicht so 5%-Punkte mit rein. Aber ansonsten auch, wie Neuer da, mit welcher Präsenz er da rauskommt, welchem Tempo er da die Distanz zu Lindström verkürzt. Plus auch, das sieht man dann auch in dieser Hintertorperspektive ganz gut, auf welche Art und Weise Neuer dann eben auch diesen großen Block gibt und dann trotz alledem quasi in alle Richtungen am Boden sozusagen noch die Möglichkeit gehabt hätte, den Ball mit dem Fuß, der ist am langen Pfosten, mit dem rechten Bein noch irgendwie abzuwehren, weil Neuer eben diesen Spreizschritt wesentlich besser beherrscht als Kevin Trapp. Das ist so dieser ganz gute Vergleich, den man vielleicht aus diesen vorherigen Szenen von Kevin Trapp und jetzt hier mit Neuer da mal vergleichen könnte, wenn man nicht ganz genau weiß, was sie jetzt damit meinten vorhin mit diesem breiteren Block.
Ja, viel mehr kannst du im 1 gegen 1 als Torwart, glaube ich, nicht von deinem Tor abdecken. Also
klar, das ist echt Wahnsinn. Also das hat mich echt, also ich glaube, dass jetzt, wenn der Ball Richtung Tor gegangen wäre, also ne, Richtung Innenpfosten oder so, selbst dann wäre Neuer, glaube ich, dran gewesen, dann hätte er den Ball wahrscheinlich auch geblockt, aber lag wirklich auch daran, dass, also erstmal das Dribbling von Lindström hätte wahrscheinlich ein Tor verdient gehabt, sind wir uns, glaube ich, einig, aber ja, diese Schnelligkeit, mit der er da rauskommt, diese Präsenz, die er dann auch im Block hatte, das war schon beeindruckend, ja.
Ja, tolle Szene. Ja, anders sah es dann beim 5:1 aus. Ganz, ja, ganz ungewöhnliche Szene von Manuel Neuer. Ich weiß nicht, ich kann mich, du hast wahrscheinlich ein besseres Gedächtnis, was das angeht, aber ich kann mich an keine Szene in den letzten Jahren erinnern, wo Manuel Neuer so ein Patzer passiert.
Also, ja, und die dann auch schief geht, ne? Die dann irgendwie auch zu einem, also auch mal bestraft werden. Ja, also ich glaube, letzte Saison in der Champions League waren so ein, zwei Szenen, also gegen Villarreal erinnere ich mich da an eine Szene, als er auch einen langen Ball da schlecht rausgespielt hat oder den langen Ball abgefangen hat und dann schlecht weitergeleitet hat, wo er auch dann Glück hatte. Auch gegen AB kam er auch einmal raus bei einem langen Ball, den er dann so noch versucht hat abzulaufen. Aber ja, mein Gott. Also erstmal hat sie mich gewundert, warum er dann, also erstmal der Pass von Hernandez war sehr schlampig, aber warum dann Neuer nicht versucht, quasi auf Upamecano zu spielen, weil man hatte eigentlich eine 3 gegen 1 Situation gegen Kolumuani. Ja, hat mich gewundert, dass er da versucht, nochmal da einzuhaken. Link, wo es hat er ja, aber nochmal das Sinn, also wie oft ist das jetzt passiert in den letzten Jahren so, also in den letzten 10 Jahren ist so eine Szene bei Neuer, wenn das da einmal im Jahr vorkommt, dann ist es wirklich schon sehr viel. Also würde ich es auch nicht zu überbewerten, die ganze Szene. Aber es ist trotzdem wirklich schon komisch. Aber Bayern gegen Frankfurt sind ja nie normale Spiele. Da passiert ja immer irgendwas Komisches, weißt du?
Auf jeden Fall. Zumal es, also wenn es einen guten Zeitpunkt für so einen Patzer gibt, dann ja wohl beim Stand von 5:0 in Frankfurt, muss man auch sagen. Aber trotzdem, also ich finde es, ja, ungewohnt komisch, aber ja, davon, ich meine, ist ja auch schön zu sehen, dass, also was heißt schön zu sehen? Ich weiß nicht, wie ich das euch formulieren soll, aber das, ja, genau, so wollte ich jetzt nicht so platt formulieren, aber das wollte ich damit aussagen, ja, genau, ja. Also er macht auch mal einen Fehler und
Gott sei Dank, würde ich es auch nicht überbewerten, so, in 99% der Fälle spielt er den Ball halt irgendwie sauber weiter oder legt ihn vielleicht raus zu Upamecano, wäre auf jeden Fall hier die bessere Option gewesen, glaube ich.
Yes. Definitiv. Ja, machen wir das Spiel zu?
Würde ich sagen, gehen wir weiter Richtung Alte Försterei zum dänischen Duell.
Frederik
Rönnow gegen Christensen, die ja beide sich anscheinend Hoffnungen ausrechnen, bei der WM in diesem Jahr dabei zu sein. Also Kasper Schmeichel, weiß nicht, ob du es bekommen hast, ist jetzt an Nizza gewechselt. Wird wahrscheinlich, also an der Voraussicht nach, ne, wird er halt wieder die Nummer 1 bei Dänemark sein, sein letztes großes Turnier spielen. Aber wird dann interessant sein, wer da die beiden Keeper dahinter hinter ihm sein werden. Und aktuell, werden wir auch nachher nochmal sehen, ist, finde ich, für mich zumindest Frederik Rönnow nur von diesen beiden Spielern jetzt da auf jeden Fall in der Pole-Position jetzt zwischen Rönnow und Christensen. Aber lass uns erstmal auf Christensen gucken.
Genau, nach diesem Spiel auf jeden Fall, weil ich wirklich nicht zufrieden mit Christensen bin. Genau, wir gehen die Tore einfach mal durch. Das 1:0 von Sibachö, wenn der so ausgesprochen wird, das ist ja auch immer
Sibachö, ich habe beides, Sibachö gehört. Sibachö klingt irgendwie weltländischer.
Ne? Genau. Auf jeden Fall schöne Flanke von Becker ist es, glaube ich, und dann auch ein toller Kopfball, definitiv. Das ist schon eine schöne Aktion. Aber trotzdem auch sehr, sehr körpernah im Prinzip der Abschluss. Dass ich das Gefühl habe, mit einem guten oder sehr guten Reflex ist da eigentlich noch was zu machen. Christensen hat es nicht geschafft, da den Ball noch abzuwehren, aber ganz unhaltbar, finde ich, war der nicht, auch wenn die Aktion insgesamt schön war.
Ja, na, fein, aber, na, Kopfball erster Pfosten, immer nur weitergestreichelt, über den Scheitel rutschen lassen, so. Ist eine eklig auf jeden Fall, aber ich finde, also ich bin erstmal voll bei dir, so an guten Tagen hält er das Ding auch, ne, ich hatte letztens auch eine Diskussion mit einem auf Twitter, wo es auch darum ging, was jetzt tatsächlich ein guter Reflex ist, was ein schlechter Reflex ist, weil eigentlich ist ja jeder Reflex irgendwie gut, ne, hat jeder irgendwie schnelle Reflexe, aber Reflexe sind ja nicht nur, ich kriege einen Arm schnell hoch, sondern Reflexe sind halt auch, ich bin schnell am Boden, also so ein bisschen eine Zusammensetzung aus Handlungsschnelligkeit plus Geschmeidigkeit so im ganzen Bewegungsablauf. Also kommen wir schnell zu Boden. Das würde für mich zumindest auch irgendwie mit bei Reflexen reinspielen. Das war jetzt hier bei Christensen bei 0-1 aus seiner Sicht nicht gegeben. Wenn wir da schauen, Kopfball kommt, also erstmal kommt der Ball auf den langen Pfosten, er muss dann seine Position anpassen, muss wieder zur kurzen Ecke zurück und schafft es dann nicht, als der Kopfball kommt, rechtzeitig Bodenkontakt zu haben, und dadurch muss er, oder kommt er eigentlich erst, als der Ball dann auf dem Weg ist, hat er einen sicheren Stand und kann danach erst in die Aktion gehen. Und dadurch wirkt es so ein bisschen so, als, ja, Bahnschranke klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, weil ja die rot-weißen Trikots andere anhaben, aber ja, es war irgendwie schon so ein bisschen sehr langsam, wie er dann da runterkam. Und der Ball geht irgendwie so an seinem Zeigefinger dazu drüber. Also ja, das ist wirklich nur eine kleine Millisekunde gewesen, die er da zu spät am Boden war, Bodenkontakt hatte, um dann auch in diese Abkippbewegung da reinzukommen, weil er einfach eben noch seine Position anpassen musste.
Genau, ich meine, dadurch, dass das alles so schnell geht, sieht es eben auch langsam aus. Aber ja, ich finde es auch, es ist so ein bisschen, was wir letzte Saison vielleicht immer bei Lute so ein bisschen gesehen haben, oder? Dass er auch da zu nicht so dynamisch gewirkt hat. Wobei Christensen an sich, du kennst ihn sicher noch besser, aber jetzt nicht, würde ich nicht als undynamischen Torwart an sich sehen. Oder? Also der ist ja auch sehr beweglich. Typ. Genau. Deswegen vielleicht auch, ist ja natürlich Spekulation, aber es ist der erste Spieltag und muss man dann doch noch ein bisschen reinkommen? Braucht man doch noch die Spielpraxis, oder wie ist das zu erklären, wenn man weiß, dass Christensen den eigentlich halten kann?
Also ich glaube erstmal, dass das wäre so eine typische Lukas Radetzky-Parade gewesen. Also solche Dinger, so Schüsse direkt neben den Körper, die kann er einfach, oder Kopfbälle in dem Fall, neben den Körper, die kann er einfach unfassbar gut verteidigen, weil er sehr, sehr schnell immer zum Boden kommt. Aber ja, kann natürlich auch sein, ne, dass das mit fehlender Erfahrung, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne, dass solche Szenen halt viel, viel öfter auch im Spiel vorkommt, nicht nur im Training, wo dann auch die Distanzen andere sind. Wir sprechen jetzt eben von einer Flanke, die fast draußen von der Seitenauslinie geschlagen wird, so. Dass die dann halt immer mit der Spielerfahrung kommen, dass er halt eher weiß, okay, in solchen Szenen muss ich schnellstmöglich meinen Bodenkontakt haben und dann auch schnellstmöglich in die Aktion zu kommen. So, das wird wahrscheinlich so die Lösung des ganzen Problems sein, dass er einfach, er ist ja auch noch, glaube ich, 22 oder 23 Jahre alt, also da hat er auch noch genug Zeit zum Lernen, hoffe ich, dass er die auch weiterhin bekommen wird. Würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen an der Stelle, weil es wirklich nur ein kleiner technischer Fehler war. Da war mir eher so oder sein Verhalten beim 0-2 irgendwie so ein größerer Dorn im Auge. Weil auch dieser lange Ball, der in den Strafraum auf Becker, und dann kam Christensen für mich da, finde ich, sehr zögerlich raus, also hätte da durchaus beherzter rauskommen können, wenn er rauskommt, ne? Ich bin auch richtig, dass er da vorrückt, aber dann muss er, finde ich, beherzter rauskommen, auch dann den Block besser stellen. Er kann dann ruhig noch einen Schritt weiter entgegengehen, bricht recht früh ab, wartet recht früh, geht noch einen Schritt entgegen, ja? Die Zeit hättest du noch gehabt, war ein leicht springender Ball, geh noch einen Schritt entgegen und stell den Block dann sauber, einen kleinen Block, Knie runterbekommen, reicht dann völlig aus.
Ja, weil so muss Becker in dem Sinne nur schaffen, den Ball minimal an ihm vorbeizuspielen, weil die Distanz ja so kurz ist, dass das eben ausreicht. Hat mir auch nicht gut gefallen, Christensen, in der Situation. So.
Ja, weil,
Wenn man ganz, ganz gemein ist, bin ich jetzt mal, dann dieser typische Vergleich, dann stell halt ein Hütchen dahin, ja, dann passiert dasselbe. Also da ist halt, er blockt halt die Fläche, wo er steht, aber weder links noch rechts hat er da die Möglichkeit, noch an den Ball zu kommen, weil er eben, wie du sagst, da ja noch zu zögerlich im letzten Moment eigentlich ist. Also ja, wenn er da voll rausgeht, ich meine, ist dann auch immer so ein bisschen risikobehaftet, ne, wenn er ihn dann irgendwie aus Versehen umnockt oder so und dann noch den Elfer gibt, pipapo. Aber bin ich nicht ganz zufrieden.
Was glaube ich, auch noch so ein Punkt ist, als Becker auf ihn drauf zuläuft, sieht man auch immer ganz gut in dieser Hintertorperspektive dort und in dieser seitlichen Perspektive, als Becker auf ihn drauf zuläuft, hat Christensen die Hände quasi unterhalb des oder die Hände sind eigentlich unterhalb der Hüfte, ähnlich wie bei so einer Futsal-Tore oder so recht tief. Und als Becker dann schießt, reißt Christensen sozusagen die Hände nach oben, und wo geht der Ball durch? Unter seinen Arm durch. Wenn er halt die Hände permanent wie im Block sozusagen neben dem Körper leicht nach vorne gerichtet hält, ist halt immer leicht gesagt im Nachhinein, ne, dann schießt er halt an den Arm. Aber das ist so ein so ein Problem, was ganz, ganz oft der Fall ist beim Block, dass halt Bälle, wir haben es vorhin noch bei Trapp gesehen gegen Gnabry, dass die Bälle eben genau zwischen Ellenbogen und Körper dort durchgehen, weil man dann eben im Block noch mit den Armen rumrudert. Deswegen ist es der Block, deswegen lässt du dich einfach anschießen. Aus so einer kurzen Distanz, versuch einfach so lang wie möglich, so groß wie möglich zu bleiben und versuch vor allem diese Bereiche, die direkt neben deiner Hüfte sind, die sind am schwersten zu verteidigen, dann versuche auch die halbwegs irgendwie zu blocken, weil alles, was dann so Nebenkörper ist, ist für dich, glaube ich, viel, viel einfacher, den Ball von unten nach oben wegzuwischen, als von oben nach unten, wo der dann vielleicht auf dem Boden prallt oder dann auf deinem Oberschenkel prallt oder gegen Körper, keine Ahnung. Ja, da ist es einfacher quasi für dich, von unten nach oben den Ball wegzuwischen, um den dann vielleicht überall hinzuwischen, aber nicht auf den Boden oder an deinen eigenen Körper. Ne?
Ja.
Also und auch der Block, muss man sagen, der war auch nicht sauber gegeben von ihm. Man sieht ja immer auch, dass das Christensen dann einfach nur steht und sich einfach so ein bisschen wegdreht. Das war auch noch so ein Ding. Zusätzlich noch, dass Kempf den Ball sicherlich auch hätte auf der Linie irgendwie noch besser klären können.
Klar, das ist so natürlich glücklich. Dann auch unglücklich, auf jeden Fall, diese Klärungsaktion. Leider müssen wir auch über das 3:0 reden. Also bei allen drei Toren, das kann man jetzt schon sagen, ist zumindest Diskussionsbedarf bei Christensen. Das war nach einer Ecke, Knoche köpft da aus, gut 11 Metern. Und dann Khedira versucht mit dem Fuß noch dran zu kommen, kam dann zwar nicht mehr dran, aber irritiert Christensen natürlich, macht es da schwer für ihn zu reagieren, zu agieren, weil er eben ja natürlich nicht weiß, ob da doch noch eine Richtungsänderung durch den Ball kommt, durch Khedira kommt, kam nicht und dadurch sieht er halt dann auch wieder unglücklich aus, weil der Ball einfach dann ins Tor, nicht trudelt, das ist ja kein Kullerball oder so, aber auch geht wieder
unter den Arm durch oder unter der Hand durch dort so, ne?
Ähnlich wie beim 1:0, einfach ein bisschen langsam auf dem Boden.
Mhm. So. Ja, genau, ja, guter Punkt, also wäre ich auch voll bei dir, also ich würde ihn da insofern in Schutz ziehen, mehr als dass halt, es ist ja einfach sehr, sehr viel los vor ihm und er muss sich trotzdem immer noch dessen bewusst sein, dass Khedira theoretisch an den Ball kommen könnte und dadurch kann er nicht mit allem, was er hat, sofort gleich in diesen seitlichen Abdruck gehen, sondern muss vielleicht noch ein bisschen warten, was Khedira vielleicht noch macht, so, wäre da vielleicht minimal dran gewesen, würde der Ball ein bisschen höher gehen und Christensen hätte ihn gehabt, so, also würde ich jetzt quasi, dass er den Ball oder über den Ball drüber hechte, würde ich schon darauf schieben, dass er noch gewartet hat, ob Khedira noch an den Ball dran kommt. So, da würde ich ein bisschen mehr in Schutz nehmen, aber weißt du ja schon gesagt, bei allen drei Gegentoren war trotzdem immer so dieses Geschmäckle, so ein Restzweifel daran, was hätte sein können, wenn Christensen vielleicht einen guten Tag gehabt hätte. War auf jeden Fall alles mit dabei.
Also wir sind schon weg davon, dass er hier ja klare Patzer hat, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja. Aber es ist ja Bundesliga, ne?
Also ja, genau, absolut.
Dann hast du drei streitbare Szenen und dann ist es am Ende eine schlechte Leistung, finde ich.
Ja, definitiv, genau. Wenn es eben drei streitbare Leistungen sind, auch wenn der Maßstab mittlerweile recht hoch ist, den wir hier anlegen, aber dennoch würde ich ja schon sagen, er hatte natürlich auch irgendwie so zwei Szenen dabei, wo er dort geflogen ist, auch einmal in der ersten Halbzeit gegen Riasson dort. Aber das ist ja alles, also Fliegen und Hechten können alle so. Das verlange ich von einem Bundesliga-Tote, dass er einen Flugball irgendwie abwehrt, auch mal ein bisschen spektakulär natürlich. Das muss er einfach können. Aber Hauptaugenmerk ist wirklich immer gerade bei Jungtorhütern, wie schnell komme ich in meine Position, wie schnell schaffe ich es, die Position anzupassen, welche Entscheidungen treffe ich, wie schnell treffe ich die Entscheidungen, wähle ich die richtige Blocktechnik, ne? Wie präsent bin ich einfach im Rauskommen. Das sind die Sachen, wo es spannend wird. Ne? Das hat, finde ich, auch sein Gegenüber einfach besser gemacht, Frederik Rönnow, wenn wir da jetzt nochmal Überleitung schaffen wollen.
Ich wollte einen Satz nur noch zu Christensen sagen, das nur noch mal aufgreifen, dass wir natürlich genau den Maßstab Bundesliga anlegen, aber eben auch bei ihm in dem Sinne so kritisch sind, weil wir wissen, dass er doch viel Potenzial hat und vieles auch gut kann. Deswegen kann man das ja als schlechtes Spiel von ihm abtun, aber das heißt ja keinesfalls, dass er ein schlechter Torhüter ist. Und nächste Woche geht's weiter.
Ja, absolut. Also ich freue mich, wie gesagt, auch auf Christensen in dieser Saison tatsächlich. Hat ihn auch in meinem 11-Freunde-Text als einer der spannendsten Newcomer sozusagen, auch dessen geschuldet, dass es recht wenig Newcomer gibt auf der Torhüter-Position in dieser Saison. Aber ich glaube, dass er da eine gute Rolle spielen kann bei Hertha und da auch so dieses Vakuum, was er jetzt irgendwie seit ja gut, 2 Jahren dort besteht, seitdem Alexander Schubolo vor 2 Jahren zu Hertha gekommen ist, dass er das irgendwie füllen kann und zumindest stabilere Leistungen zeigen kann. Aber es ist natürlich auch mal schwer, wenn du so eine Verteidigung vor dir hast. Also muss man auch dazu sagen.
Ja,
ne? Also,
ja, auf jeden Fall. Genau, du wolltest zu Frederik Renault, der ja insgesamt echt eine gute Leistung gemacht hat, gezeigt hat. Mhm. Trotzdem wollen wir über das Tor von Luke Bacchio reden. Wobei ich, ja. Oder?
Also, ja, genau. Also erstmal ja. hab ich mich gewundert, dass Luke Bacchio wieder bei Hertha spielt so. Also hatte ich auch null auf dem Schirm. Also ja. Ach so, Piontek, dass sie irgendwie doch noch, ja, aber egal. So,
da rennt teilweise aber Leute wohl. Hat wohl eine gute Vorbereitung gemacht. Ich habe auch gelesen, dass Bobic ihn explizit gelobt hat. Von daher, ja, schön. Okay. Ich mag ihn eigentlich so als Spieler.
Es ist ja schön auch, für den ne? Jungen, aber ich hatte ihn halt schon komplett abgeschrieben, den Typen.
Ja, also, ja. Da ist er wieder.
Da ist er wieder, der Dodi. Genau. Macht dann auch das Tor. Genau. Renault, sage ich mal, macht erstmal technisch insofern alles richtig, dass er halt relativ nah an der Linie bleibt. Ne? Hat da eine gute Position. Aber dann können wir mal wieder, wir hatten ihn lange nicht, den guten alten Negativ-Step macht er dann, also er setzt den Fuß quasi nach innen, weil er hat einen sehr, sehr breiten Stand und anstatt quasi in den engeren Stand zu haben und dann den rechten Fuß aktiv in die Ecke zu setzen und dann auch einen aktiven Abdruck zu haben, Druck auf Oberschenkel zu bekommen, zieht er den Fuß nach innen und er hat dann eigentlich fast einen halben Meter weniger Reichweite, weil er den Fuß nach innen zieht und hat dann auch gar nicht so viel Bums, so einen Druck auf den Oberschenkel und dann sich dann ordentlich abzudrücken. Hat man lange nicht mehr, aber auch in Anführungsstrichen schön, dass wir jetzt auch mal wieder so einen Negativ-Step nach innen setzen des Fußes besprechen können hier im Podcast.
Zumal ich mich, da bin ich ganz ehrlich, gefragt habe, was hat er da falsch gemacht? Warum besprechen wir diese Szene? Weil ich finde, Luke Bacchio macht es gut, aber jetzt hast du es perfekt erklärt. Wenn ich mir die Szene parallel zu deiner Erklärung ansehe, verstehe ich es und okay, macht Sinn.
Er hat ja auch gar nicht so viel Körperspannung, weil du dann mal siehst, wie Renault in der Endphase, als der Ball dann schon im Tor liegt, der dann so halb auf dem Rücken liegt. Das ist eigentlich auch meistens Indikator dafür, dass du dann nicht sauber sozusagen leicht schräg nach vorne dich übers, in dem Fall das rechte Bein, abdrückst, sondern dass es dich eher so ein bisschen dahin rafft und du der Druck eher auf dem linken, also auf dem äußeren Bein sozusagen, als auf dem Ball fernen Bein oder Ecken fernen Bein ist. Das ist dann meistens so ein Indikator dafür. Sieht man auch ganz oft, wenn ein Keeper da irgendwie noch so eine zusätzliche Rolle machen, so nach hinten oder so, dass da manchmal die Körperspannung oder auch diese Absprungrichtung nicht diagonal nach vorne gerichtet ist, sondern eher so nach hinten kippend. Warum diagonal nach vorne? Weil wir können natürlich auch als Torhüter, wenn wir uns abdrücken, können wir natürlich auch und mit einem seitlichen Hechtsprung Winkel verkürzen. Ne? Ich habe natürlich einen wesentlich besseren Winkel zum Ball, wenn ich mich jetzt wie in der Szene Luke Bacchio gegen Renault diagonal nach vorne hecht und den Ball dann vielleicht, wenn ich da vorne bin mit meiner Hand, kann ich ihn eher mit einem Kontakt um den Pfosten lenken, weil ich ihn eher erreiche. Weil es auch so ein mit links geschossen, leicht gezirkelt dort. Weil da hinten habe ich die Möglichkeit nicht mehr, weil der Ball dann quasi schon fast hinten in der Ecke ist. Also du kannst sowohl mit deinem nach vorne Rücken im 1 gegen 1 den Winkel verkürzen, genauso gut aber auch mit seitlichen Parat, mit Hechtsprüngen kannst du genauso gut auch im Winkel verkürzen. Ne? Das geht eben nur, wenn du dich diagonal so nach vorne kippen lässt, fallen lässt oder abspringst.
Ich habe eine platte, aber ernst gemeinte Frage. Spielt der Stand der Sonne da eine Rolle? Also Luke Bacchio macht ja wirklich einen relativ schnellen Wechsel von rechts quasi auf seinen linken Fuß und kommt sehr schnell zum Abschluss. Und keine Ahnung, die Sonne steht irgendwie so in Renaults Gesicht. Macht das was aus oder ist das komplett irrelevant? Ja,
ich hoffe nicht, weil es war ein flacher Schuss und die Sonne steht, also es war ein 15:30-Spiel. Lass das mal so irgendwie 16:30, kurz vor 5 gewesen sein. Die Sonne geht wann jetzt aktuell unter im August? Um 8 oder so?
Ja, ne, 8, halb 9.
Das ist langsam dämmerig, also dann, also glaube ich nicht. Also ich hoffe, wenn, dann setzt du eine scheiß Mütze auf. So. Robin Zentner hat es letztes Jahr auch gemacht.
Weißt du? Ja, das war so kurz mein Gedanke.
Ja, aber also ich würde es jetzt nicht unbedingt auf die Sonne schieben. Kann natürlich sein, wir sehen es von hier aus nicht, ne? Wir sitzen hier auf unseren Stühlen vom Mikrofon, aber ja, der halt Mist, wenn ausgerechnet sowas zu einem Gegentor führt. Und selbst dann war ja der Schritt trotzdem schlecht.
Klar, auf jeden Fall, definitiv. Insgesamt aber trotzdem eine gute Leistung von Renault, hast du zu Beginn eben schon angesprochen. Genau. Ne?
Kann man überhaupt gar nicht meckern, also die Bälle wieder mit wenig Kontakt, dem Spielaufbau weitergeleitet, gute Seiten gewechselt, auch in der Luft wieder präsent gewesen, also man sieht recht wenig Spektakuläres von ihm. aber dafür macht er so die einfachen Dinge immer konstant gut und das hilft der Mannschaft einfach unheimlich viel weiter, so wie Union halt generell ist. Machen die einfachen Dinge gut und kommen dadurch halt so ins Spiel und machen einfach immer, also wo halt irgendwie andere Keeper im Spiel vielleicht von 10 einfachen Dingen 8 gut machen, macht Renault halt 9 gut, so. Oder 7-9 oder so, ne? Von daher bin ich großer Fan von ihm, weil das einfach sehr nüchtern, sehr sachlich einfach alles abarbeitet.
Ja, bin mega gespannt, ob er das die ganze Saison so konstant zeigen kann. Also würde mich auch freuen.
Definitiv.
So. Cool. Gehen wir weiter zum Samstagabendspiel. Dortmund gegen Leverkusen. Knappe Kiste insgesamt und ja, vielleicht eine Szene dieses Spiels, aber für mich tatsächlich auch die Parade des Wochenendes von Gregor Kobel gegen Patrick Schick. Das war in der zweite Hälfte war das schon.
Genau.
Ja, Patrick Schick kommt quasi, 11 Meter vorm Tor ungefähr an den Ball und muss den eigentlich nur reinschieben und Gregor Kobel zeigt eine richtig, richtig feine Parade mit dem Fuß, wehrt er den Ball dann noch ab, obwohl das ja eigentlich fast ein sicheres Ding ist, zumal wir hier ja von Patrick Schick reden, der ja jetzt auch kein Holzkicker ist, sondern ein richtig gefährlicher Torschütze. Ja. Also ich war begeistert. Ich habe das Spiel live gesehen. Ich bin da hier aufgesprungen. War richtig, richtig cool. Also so in etwa. Und ja, bevor du uns nochmal genau sagst, wie geil er und was er hier so geil macht, will ich auch schon direkt dazu sagen, dass das eben so eine komplett spielentscheidende Szene ist. Ja, ein echt enges Spiel. Und direkt am ersten Spieltag schon so da zu sein, ich bin komplett begeistert.
Wahnsinn, wie Kobel sich direkt danach dann selber so richtig feiert. Ne?
zu Recht.
Ja klar, aber das darf man auch nicht vergessen. Als Keeper hast du halt in der Regel nicht die Chance, groß zu jubeln, weil du irgendwie ein Tor schießt. Dann musst du dich halt in solchen Szenen selber hochpushen. Das macht Kobel ja eigentlich fast immer so, dass er sich nach gerade den Paraden selber nochmal pusht, dass er da einfach jubelt, dass er da selber ein Tor geschossen so, das feiere ich auf jeden Fall und auch die Szene, wie er das macht. Schick kommt ja wirklich aus 7 Metern sogar zum Abschluss oder so, also wirklich kurz vor 5er, als Asmund den Ball dort, oder in die Losche quasi den Ball dort querlegt. Ja, und dann, also mit welcher Präsenz und welchem Tempo er da draußen und auch den Block gibt, also er war ja erst recht weit hinten, ne, weil er auf diesen Schuss oder vermeintlichen Schuss aus der kurzen Ecke da so drauf spekuliert reagiert hat und dann die Rücklage, wie er dann wirklich diese Distanz verkürzt zu schicken, dass er fast gar keine andere Wahl mehr hat, ne, als ihn anzuschießen. Und das ist vielleicht auch gerade der Unterschied, den wir vorhin zu Oliver Christensen hatten bei diesen 0-2. Also kann man jetzt nicht 1-1 vergleichen. Die Szene ist mal völlig klar, aber da geht es einfach so um diese Art und Weise, wie da entgegengerückt wird und wie da vorgerückt wird und wie der Druck gegeben wird. Das ist einfach. Es sind einfach Welten dazwischen. So, und Kobel macht das, finde ich, ganz herausragend, wie er sich da auch Vorschluss in diesen Ball reinwirft, das Bein da rausstellt und einfach da gar keine Angst hat, dort irgendwie abgeschossen zu werden. Also es war schon eine extrem gute Szene, wie du schon sagst, ist für mich auf jeden Fall auch mit in der Verlosung in der zur Parade des Spieltags auf jeden Fall.
Letzte Saison ja auch schon sehr stark gewesen. Dieses Jahr wird er noch stärker.
Ja, ich hoffe, also was ja so mancher so bei Kobel letzte Saison so der Fall war, einerseits, dass er immer mal verletzt war, hatte, glaube ich, nur 30 Spiele gemacht, wobei er halt, glaube ich, 2 am Ende und dann war er zwischendrin ein, zwei Mal verletzt, auch krank war er auch mal. Ja, und was ja manchmal noch so ein Ding ist bei ihm, dass er so bei Schüssen aus der Mittel- und Langdistanz so ein bisschen zu weit vorn steht, dadurch ein bisschen zu wenig Reaktionszeit hat, aber ansonsten sieht man es ja, also genau solche Szenen zeigen ja, dass er gar nicht so sehr auf diesen, wenn jetzt ein Spieler rund um so 20 Meter vor dem Tor einen Ball am Fuß hat und vielleicht abschließen könnte, dann wirkt es manchmal so, als würde er jetzt unbedingt auf diesen Steckpass spekulieren wollen und unbedingt da sein wollen. Aber man sieht ja, aufgrund seiner Athletik, aufgrund seiner Schnelligkeit, ist er ja eigentlich so gut wie immer da und kann ja so gut wie immer eigentlich die Distanz schnell genug verkürzen. Deswegen, ich sage mal, der bleibt weiter hinten. Ne? Die Reaktionszeit maximier sie da hinten, dass du vielleicht auch einen Zwischenschritt machen kannst. Falls irgendein Ball durchgesteckt wird oder durchrutscht, kannst du immer noch mit deiner Athletik, mit deiner Schnelligkeit da entgegengehen und dich da vor dem Stürmer aufbauen. Also die Möglichkeiten hat er einfach. Ne? Und dann muss er an der Stelle vielleicht einfach noch ein bisschen weiter an sich arbeiten.
Sein Gegenüber, Lukas Radetzky, hatte auch eine richtig schöne Szene, auch wenn die Gesamtleistung, da können wir auch gleich noch drüber reden, schon insgesamt etwas schwächer als Kobel war. Auf jeden Fall ein Schuss von Thorgan Hazard, der den Ball von der linken Seite, ich glaube von Adeyemi.
Ja, von Malen.
Malen, okay, sorry. Genau, und dann auch aus, ähnlich wie Schick, zumindest von der Distanz, so 7 Meter, nee, ja doch, so 7 Meter, 6, 7 Meter. Ja, doch, ja. Ich glaube, ganz im Fünfer war es nicht. Und sich toll in den Ball schmeißt und da ein sicheres Gegentor verhindert. Super Reaktion. In dieser Szene on point.
Definitiv, also läuft da gut mit, ne? Hat natürlich dann auch so diesen Mut der Verzweiflung, dass er sich da einfach noch reinwirft, aber das brauchst du halt einfach, das sind genau die Dinger, die du manchmal brauchst. Das war auch sicherlich auch so eine Parade, die dich, die extrem von Radetzkis Erfahrung einfach lebt, ne? Dass er halt einfach wusste, okay, wenn der Ball jetzt quer gespielt wird, dann wird es sowieso so sein, dass der Stürmer Höhe des Fünfers, kurz nach dem Fünfer so irgendwie zum Schuss kommt, dann kann es nur heißen, dass ich mich da irgendwie reinschmeißen muss. Hat er eben hier gemacht, eine gute Parade, aber war vor allem auch schnell unten so. Finde ich, war auch irgendwie in Summe auch ein guter koordinativer Ablauf von ihm. Hat er nicht irgendwie groß mit dem Arm rumgefuchtelt oder so. Wirkt auch sehr stabil. Also eine sehr, sehr gute Parade, mit der er zumindest erstmal den Spielstand von 1-0 oder 0-1 aufrechterhalten konnte.
Ansonsten seine Leistung, du hast es hier betitelt als typisches Radetzky-Spiel. Kannst ja nochmal ein bisschen aufdröseln, wie. Und ja, klar, am Ende die rote Karte. Einfach unklug. Ich habe die Szene jetzt gerade nicht mehr offen, aber in meinem Gedächtnis war es so, dass er da doch auch locker mit dem Kopf, oder was heißt locker, aber wenn er richtig steht, das auch mit dem Kopf klären kann. Unnötige Aktion insgesamt, würde ich eher so sagen.
Ja, oder? Genau. Also rundet das irgendwie einfach nur ab. So, er hat auch vorher auch ganz so viele Bälle dabei gehabt, die er so unter Druck ins Seiten ausgeschlagen hat oder nicht so sauber gespielt hat. Auch wenn Radetzky natürlich ein Spieler ist oder ein Keeper ist, der sehr, sehr viele Ballkontakte immer hinten hat und sehr, sehr viel auch mit dem Fuß agiert, aber ja, war sicherlich jetzt nicht das überragendste Spiel mit ihm oder von ihm mit Ball am Fuß. Ja, stützt immer so meine These, die ich habe, so dass Radetzky zwar ein grundsolider Torhüter ist, aber so für dieses absolute Top-Niveau, was Leverkusen einfach braucht, um so die Ziele zu erreichen, also mindestens Champions League, ne? Ja, das ist dann schwierig, weil Radetzky, finde ich, in jedem Spiel mindestens eine Unsicherheit immer dabei hat. Und jetzt wurde es halt leider für ihn schwerer bestraft, in Form einer roten Karte. Wird jetzt mindestens ein Spiel fehlen, wird wahrscheinlich Lomp oder Lunin oder wer auch immer danach in der Hinterhand ist bei Leverkusen dort spielen. Aber ist halt wie halt so ein typisches Radetzky-Spiel irgendwie. Viel Licht, aber auch ganz viel Schatten irgendwie in einzelnen Szenen dabei gewesen.
Aber die Gefahr, dass dadurch jetzt irgendwie eine Wachablösung im Leverkusener Tor ist nicht...
Radetzky ist Kapitän, so, da wird nichts passieren. Aber trotzdem komisch. Komische Szene.
Soweit zum Samstagabendspiel. Gehen wir mal zu den zwei Sonntagsspielen rüber. Einmal Stuttgart gegen Konzentration RB Leipzig. Und wir sind begeistert von Florian Müller.
Mega.
Richtig starke Leistung, richtig schöne Aktion, auch direkt, ich habe das eben bei Kobel schon so ein bisschen angedeutet, wo ich wirklich dann begeistert bin, wenn du am ersten Spieltag schon so da bist. Ich meine, das ist natürlich der Anspruch von jedem Torhüter, aber du hast halt im Prinzip noch kein Pflichtspiel, beziehungsweise nur das DFB-Pokalspiel gegen eine unterklassige Mannschaft in dem Sinne vorher gemacht. Und das ist jetzt wirklich Wettbewerb, ne? Erstes Spiel und dann so da zu sein, feiere ich immer komplett und sehe es dann auch anderen Torhütern immer oder allgemein Spielern nach, wenn sie da vielleicht noch nicht ganz auf der Höhe sind, weil es ja auch nachvollziehbar irgendwie ist. Und deswegen die Leistung von Florian Müller können wir fast gar nicht genug loben. Schauen wir uns doch mal zwei Szenen an.
Genau, also erstmal so diesen Kopfball von Willi Orban dort ganz am Anfang, wo Henrichs da reinflankt, macht er auch gut, hatte ich auf Twitter auch schon näher analysiert, eine gute Beinarbeit, hat auch eine gute Körperspannung, da auch in diesen seitlichen Abdruck reinzugehen, ne, passt seine Position vorher nochmal kurz an, um da einfach auf Höhe des Balles zu sein, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann auch diese Szene gegen Hugo Novoa, der als Rechtsverteidiger oder rechter Flügelspieler da aufgeboten wurde, fand ich auch sehr, sehr stark. Also Kunku passt halt aus dem Zentrum den Ball rechts raus, wo Novoa dann eben komplett frei stand. Und ja, Ball kommt ein bisschen zu lang, also kommt ja Novoa so auf Höhe der Fünferkante, ein bisschen weiter noch quasi im Feld drin, kommt Novoa dort zum Abschluss. Ja, Flo Müller, was er halt, finde ich, gut macht, ist, dass er nicht sofort nach vorn rückt und irgendwie da versucht Druck zu geben, ne? Sondern er sieht, okay, Ball kommt ein bisschen weiter, ich passe meine Position auch an, ich weiß, der Winkel wird immer spitzer, je weiter er nach außen geht. Entsprechend ist er auch sogar noch ein Stück nach hinten gegangen, ne? Also geht quasi nicht nach vorne, sondern setzt sich eher diagonal nach hinten ab. Und dann, ja, wie er dann auch den Schuss dann blockt, also was wir vorhin gesagt haben, was Christensen nicht so gut gemacht hat, dass er einfach nur beim Blocken sozusagen die Hände vorm Körper hält und Körperspannung hat, das macht Flo Müller ja, finde ich, herausragend. Also lässt sich in Anführungsstrichen einfach nur anschießen, aber macht ja gar keine Anstalt, irgendwie nach hinten zu fallen oder sonst irgendwas. Er kriegt den Ball an den Oberarm oder Brust oder so und dann, ja, steht er auch wieder auf und weiter geht's. So, das war schon, finde ich, erstmal eine technisch saubere Ausführung des Blocks, aber vorher die taktische Ausführung war, finde ich, extrem gut, die er da gezeigt hat.
Ja, zwei tolle Paraden und auch danach, ähnlich wie bei Kobel, pusht er sich, pusht er seine Vorderleute, mhm, und ja, man merkt, er ist voll da und er hat Bock und es läuft gerade und das schon zu Saisonbeginn, ja, macht Lust auf mehr.
Absolut, ja, ne, weil es eben auch, also die, da war dann hinten raus immer so eine Szene nochmal gegen Vidi Orban, wo er den auch nochmal dort nochmal hält, wo er eben, wie du gerade eben sagtest, ne, sich selber nochmal pusht hat, gegen den Pfosten nochmal schlägt, so. Auch eine tolle Parade, wie er sich nochmal nach hinten absetzt, ne, mehr Reaktionszeit, was ja bei solchen Kopfballen aus kurzer Distanz enorm wichtig ist, weil die ja meistens so, in dem Fall jetzt, auf den Boden aufspringen oder halt in so einer Bogenlampe kommt, dass du einfach mehr Zeit hast, um den Ball dann noch nochmal zu bekommen, einfach noch zu reagieren. Das war schon, finde ich, taktisch einfach sehr, sehr gut von ihm gemacht, so. Wie du schon sagst, es macht einfach Lust auf mehr. Ich hoffe einfach, dass es jetzt diese Form, die er in der letzten Saison auch hin und wieder mal so in einzelnen Spielen gezeigt hat, wie gegen Bayern, auch gegen Hoffenheim, hat er da eine ganz gute, ganz gutes Spiel gemacht im Rückspiel. Aber das muss er jetzt halt, finde ich, auch die, ja, mehrere Spiele in Folge auch zeigen, ne? Dass er da einfach der sichere Rückhalt sein kann. Ich habe es letzte Saison schon gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir das dieses Jahr auch sehen werden, dass er deutlich besser sein wird. Und das war, finde ich, schon ein sehr, sehr guter, guter Start, ne? Mit welcher Körperspannung er da gespielt hat, mit welcher Präsenz einfach da war. Ne? Spielaufbau können wir vielleicht drüber reden. Hin und wieder ein bisschen zu sehr auf sein linkes Bein fokussiert, aber ansonsten eine rundum starke Leistung, so wie du es eigentlich haben möchtest am ersten Spieltag.
So ein bisschen hatten wir ja die Hoffnung zum Ende der letzten Saison. Ich weiß gerade nicht, ob es am letzten Spieltag oder im Rückblick hatten wir das besprochen, glaube ich, dass wir alle so ein bisschen die Hoffnung einfach hatten, dass dieses Jahr, klar, er ist schon mehrere Jahre Bundesliga-Torhüter, aber jetzt sein erstes Jahr in Stuttgart mit, ja, Höhen und Tiefen, dass ihn das einfach nur stärker macht für diese Saison, ne? Also dass er da auch durch schlechtere Phasen gegangen ist, die ihn jetzt einfach stark machen und vielleicht, ich meine, es ist immer noch nur der erste Spieltag, aber da lebt die Hoffnung weiter, dass er das vielleicht jetzt wirklich konstant zeigen kann, was er eben letztes Jahr nicht hat zeigen können.
Mhm. Ja, und vielleicht auch einfach das Glück hatte, ne? Also jetzt dieser Oberhandkopfball ganz am Ende, hätte natürlich auch sein können, dass dann der Nachschuss irgendwie reingeht oder so. Da hat er einfach das Glück, oder er hat Stuttgart vielleicht in Summe das Glück, ne, dass man sich da in den Schuss wieder reinwerfen konnte oder so. Also von daher spielt auch alles eine Rolle.
Yes. Gut,
Zweites Sonntagsspiel.
Was haben wir noch? Genau, Schalke haben wir noch. Willkommen zurück. Auswärtsspiel in Köln. Ja, insgesamt nicht so erfreulich verlaufen. Und Alexander Schwolo spielt jetzt bei Schalke 04. Und ja, es gibt natürlich direkt, was heißt natürlich? Es gibt leider, wie auch immer man es jetzt nennen will, eine Szene, über die wir auf jeden Fall reden müssen. Das 2:0 von Florian Kainz, das ja auch ultra lange überprüft wurde, Foulspiel, Abseits, Pipapo. Es gab einen Einwurf von der rechten Seite, dann hat Yoshida stand im 5-Meter-Raum mit Dietz, war das, genau, und hat sozusagen seinen eigenen Torwart Schwolo da behindert, an den Ball zu kommen. Ein bisschen Ping-Pong und am Ende schießt Florian Kainz ins leere Tor im Prinzip. Ja, insgesamt eine undurchsichtige Situation, aber trotzdem müssen wir über Schwolo eben reden, weil wir haben einen hohen Ball im Fünfer. Ist natürlich unglücklich, dass er da von seinem eigenen Mann irgendwie behindert wird, aber trotzdem muss er doch da mehr machen. Erzähl mir, was er da machen muss, oder?
Es ist schwierig, also den Ball dann in so einer Szene irgendwie zu fangen, wenn du dich quasi, mehr oder weniger über deinen eigenen Mitspieler da drüber fällst, so. und dann noch ein Gegner davor ist, ist recht schwierig. Also selbst wenn er den Ball dort gefangen hätte, in der Situation, also der Ball ist ihm ja so mehr oder weniger aus der Hand dort so rausgeflutscht, so, wenn man das will. Also wirklich nur mal angenommen, ihm gelingt das, er fängt den Ball. Was passiert danach? Dann fällt er einfach nur nach vorne um und hat halt mit viel Glück bleibt der Ball halt in seiner Hand, wenn nicht, weil eben so viel vor ihm los ist, zwei Spieler vor ihm, rutscht ihn dabei wieder aus der Hand, so beim Aufprallen oder so. Mhm. Und selbst das ist ja, meine ich zumindest, ich bin jetzt kein Regelhüter oder so, ist ja auch kein Freistoß oder so dann, oder keine klare Behinderung so seiner selbst, ne? Also, da wäre es vielleicht besser gewesen, dass er jetzt so diese Faust abwertet nimmt und dort den Ball versucht hat, mit einer Faust rauszufausten, wenn man halt guckt. Da gibt es dann auch in der ersten Wiederholung direkt, sieht man dann ganz gut, dass Schalke trotzdem so um den Ball herum dann eine ganz gute Überzahl hatte. Wenn Schwule dort direkt versucht, den Ball mit der Faust irgendwie zu klären, wirkt er in Summe wesentlich glücklicher in der Szene und nicht ganz so, will ich nicht sagen, Hertha-mäßig. Ne? Aber du weißt, was ich meine, dass einfach so dieses Hertha-Fleck mal, was ihn in der letzten Saison schon begleitet hat, dass ihn das jetzt weiterhin noch begleitet, weil auch bei der 0-3 dabei geht irgendwie, oder 1-3, da geht er irgendwie an den Pfosten und dann an den Rücken und dann geht er rein. So. Also ja, es ist blöd, alles unglücklich, aber ich finde immer noch, er kann sich hier, wenn er die Faustabwehr nimmt, kommt er wahrscheinlich mit einem ganz anderen Schwung da rein. Dann kann er wahrscheinlich, wenn er mit einer Faust einfach hingeht, den Ball sauberer da klären. Was mich auch noch mehr stört in der ganzen Szene, wie er sich danach dann verhalten hat, dass er sich dann irgendwie hinlegt am Boden und irgendwie behandeln lässt. Und das, es war wirklich nachweislich nichts. So. Er hat dann irgendwie versucht, noch einen Foul irgendwie rauszuholen, keine Ahnung, wo er nichts war. Das nervt mich immer so ein bisschen, wenn ein Keeper dann versucht, daraus irgendwie mehr zu machen, als war. Natürlich will er immer das Maximale für sich rausholen, ne? Vielleicht irgendwie einen Freistoß ergattern. Er soll es ihm verübeln, aber ich finde das Ausstehenden irgendwie immer so ein bisschen peinlich, wenn ein Keeper da so aus solchen Szenen, wo nachweislich wirklich nichts war, sich irgendwie behandeln lassen und ja, hast du nicht gesehen, dann geh halt vorher ordentlich hin, dann räum halt die Yoshida mit weg. Hauptsache, du klärst den Ball ordentlich, so, da brauchst du dich dann nicht hinsetzen oder hinlegen und da irgendwie deine Hand schütteln, weil du da angeblich irgendwas drauf bekommen hast, keine Ahnung.
Noch ein Punkt, den wir hier, glaube ich, im Podcast noch gar nicht so oft irgendwie angesprochen haben, Kommunikation. Also Yoshida läuft ja quasi auch in den Fünfer rein, also es ist nicht so, dass er von Anfang an da rumsteht irgendwie. Muss da nicht ein klares Kommando von Schwolo kommen, bleibt da weg, wie auch immer, dann steht da im Zweifel nur Dietz und dann hat er natürlich, es ist nicht so schwer, an den Ball zu kommen, es ist sein Fünfer, wenn er ihn dann ein bisschen mit umhaut, ist es auch nicht kein Elfer. Meinst du, das war auch, also
guter Punkt,
das fällt mir halt so auf.
Ja, guter Punkt, also die Zeit dazu wäre auf jeden Fall da gewesen, nach diesen komischen nach dieser Bogenlampe, nach dieser Kerze von Skiri, wäre auf jeden Fall möglich gewesen, da nochmal frühzeitig da ein Kommando zu geben, dass dann vielleicht auch Yoshida von hinten vielleicht ein bisschen schieben kann oder so. Ein Punkt sicherlich, aber ich bin immer noch der Meinung, geh mit der Faust hin. Wir müssen oder nicht jeden Ball versuchen zu fangen, hinten, selbst im Fünfer. Dann geh lieber auf Nummer sicher, versuch den Ball raus zu fausten, weil wenn er den Ball fängt und fällt hin, dann liegt der Ball wahrscheinlich auch nur am Boden rum oder ist lose, weil er dann so nach vorne überfällt wahrscheinlich. Mhm.
Ja, insgesamt halt leider ja im ersten Spiel schon eine wirklich strittige Situation für Schwolo, aber
ja, ist auch ärgerlich. Ist ja ärgerlich, erster Spieltag so. Max Jakob Ost hat geschrieben, dass du irgendwie Schwolo als Hertha rausbekommst, aber Hertha nicht aus Schwolo. So.
Ja, ist ganz passend. Ein bisschen gemein, aber passend.
Das ist ja einfach ein unglückliches Spiel so für ihn, aber ich denke trotzdem, dass Schwolo Schalke da weiterhelfen kann. Wer den Text noch mal in den Shownotes verlinken, hatte ich bei What's On was dazu geschrieben, warum ich denke, dass er sich da gut hervortun könnte auf Schalke und sich da zu alter Stärke in Anführungsstrichen zurückfinden könnte.
Ja, das ist ja auch das Schöne an einem ersten Spieltag, dass noch viel, viel Zeit für Wiedergutmachung oder bessere Leistungen oder einfach bessere Spiele ist. Mhm.
Definitiv.
Genau. Wer auch einen richtig guten Tag hatte, ist Oliver Baumann, wenn das Spiel natürlich jetzt nicht zugunsten von Hoffenheim ausgegangen ist, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Oliver Baumann war nicht der Grund.
Nee, also wir hatten es ja auch schon mal hier und da schon mal erwähnt, also wenn sich irgendjemand mehr für diesen Verein interessieren würde, also dann wäre halt irgendwie, da würde Twitter kann auch nur meine subjektive Wahrnehmung sein, einfach brennen, so, weil der einfach, also gegen Plear, der zweimal Weltklasse gehalten hat, auch gegen Skelly einmal unfassbar gut den Ball an die Latte nochmal gelenkt, dann so einer 1 gegen 1 Situation taktisch jedes Mal die perfekte Entscheidung getroffen, also es, also das, ja, aber es interessiert halt leider keinen, also ich sehe das ja auch immer, wenn ich dann quasi auf Twitter eine Keeper-Analyse dann immer mache, dann kannst dann, liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt hier und da schon mal bei irgendwelchen Vereinspodcasts oder so oder irgendwelche Texte zu irgendwelchen Keepern von deren Verein, jetzt vom VfB oder so, ne, oder vom BVB oder von Schalke, dass halt speziell solche Szenen von diesen Vereinen immer besser geklickt werden, als Szenen jetzt von Wolfsburg, von Augsburg, von Hoffenheim, einfach wahrscheinlich, weil auch die ganze Fanbase da eine andere ist oder ich da nicht so drin bin, keine Ahnung. Aber ja, mein Gefühl ist schon, dass da, also wie gesagt, das waren mehrere so starke Paraden, dann hat er auch noch so ein, zwei Szenen dabei gehabt, wie es von Baumann eigentlich auch typisch ist, wo er dann wieder im Raum unfassbar gut so eine Reingabe, so eine Flache von rechts einmal verteidigt hat, kurz nach dieser ersten Player-Chance, also einfach ganz, ganz viele Szenen dabei, die er einfach technisch, taktisch auf einem so hohen Niveau löst und halt immer wieder löst. Und es ist leider immer noch so, dafür können wir uns vielleicht dieses Jahr mal als Ziel setzen, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für Olli Baumann da zu generieren, weil das kann nicht sein, dass so ein Typ halt, der seit fast 10 Jahren gefühlt irgendwie auf einem unfassbar hohen Niveau spielt oder und dann einfach kaum Aufmerksamkeit dafür bekommt. Also es ist schon heftig. Weil der Form, ganz ehrlich, in der Form muss der halt mit zur WM. So, droppe ich jetzt einfach mal. Wenn er die Form so hält, dann sehen wir ihn, sage ich jetzt zum ersten Spieltag, wenn er die Form hält, sich nicht verletzt, bla, sehe ich keinen Grund, warum er nicht mit nach Katar fliegen sollte.
Nach Katar, genau. Ja, das hatte ich auch schon in der Vergangenheit hier ein paar Mal gesagt, dass sein Problem, ja, also Problem ist das falsche Wort, aber bei ihm das Ding ist, dass er immer spielt, immer gute Leistungen bringt und dann es kaum mehr etwas Besonderes ist, wenn er mal eine gute Leistung bringt. Mhm. So, weißt du, wie ich meine? Also es sticht nicht mehr so heraus, weil er immer, was immer, aber ne, 99% der Fälle schon gut ist und ja, dann noch so Spiele hat wie jetzt gegen Gladbach. Super, ja, können wir gerne mal so ein bisschen mehr in Fokus
rücken. Ja, weil guckst du ja an letztes Jahr irgendwie die Saison von Jan Sommer. Da hat er auch ganz, ganz viele Spiele dabei und dann ist meistens irgendwie dieses Thumbnail bei ZDF, Sportstudio, bei der Sportschau, was auch immer, da ist halt immer so, ja, Glanzparaden helfen nicht, Gladbach verliert trotzdem oder irgend sowas wäre das da gewesen oder war das damals so, ne? Und in dem Fall jetzt halt nicht, sicherlich auch wegen dieser roten Karte von Posch, aber genau, Fallrückzieher und so hat, aber trotzdem, das war halt trotzdem ein herausragendes Spiel wieder mal von ihm.
Ja, super. Von den Spielen her sind wir durch, aber es gab trotzdem eine
Frage. Ja, die hatten Twitter, wir ne? vorhin schon von Darth Patricius, glaube ich, geklärt. Ah nee, halt, das ging zum Timo Horn, genau, welche Option er jetzt noch hat, nachdem Köln aus dem Pokal ausgeschieden ist. Genau. Und wenn Schübe fit bleibt, ja, was für Option hat Timo Horn? Muss sich halt in den Platz als Nummer 2 begnügen, ne? Wenn Schwebe halt weiter seine Leistung bringt. Je nachdem, ob Köln halt in die Conference League einzieht oder nicht. Kann auch sein, dass er dort seine Spielzeit bekommt, aber grundsätzlich ja, muss er sich mit dem Platz als Nummer 2 zufrieden geben.
Bleibt er denn bei Köln? Also ist das dann safe?
Ich meine, Vertrag gilt jetzt noch ein Jahr, also keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen, also dass er noch ein Jahr bleibt und dann ablösefrei geht oder so.
Für ihn ja keine einfache Situation, wie du sagst. An Schwebe wird er nicht mehr vorbeikommen. Mhm. Genau.
Nichts passiert, genau.
Zweiter Mann oder halt dann doch noch so ein sogenannter Deadline-Day-Wechsel irgendwie zu, weiß ich nicht, Twente Enschede oder so.
Da ist Lars Unterstall.
Ja, okay, dann also, auch keine Chance.
Ja, und Unterstall ist Publikumsliebling, dort muss man echt sagen.
Also, ehrlich?
Haut es mir gleich vom Gedanken an Lars Unterstall mein Mikrofon weg.
Wahnsinn. Ach krass, aber ja, der ist da gut angekommen, ja.
Mhm.
Ja. Ja, stimmt, hört man mal immer wieder von ihm. Ja, schön.
Sehr gut.
Jo,
dann war's das.
Machen wir es zu für heute, ne?
Erster Spieltag ist rum. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht mit dir, mal wieder deine Stimme zu hören. Also jetzt auch um Feedback zu bekommen, weil deine Stimme habe ich natürlich gehört, als in der Sommerpause die Copa Libertadores lief. Goal Olympico geht jetzt auch demnächst bald wieder weiter, nehme ich an.
Erstmal nicht, wahrscheinlich erst im September. Ist gerade noch ein bisschen viel los, so bei mir. Deswegen, ja, steht gerade tatsächlich eher hinten an. Aber ja, so September, Oktober.
Aber ansonsten kann man dich ja dennoch im Sportradio Deutschland immer wieder hören. Hast nachher noch deine Schicht.
Genau.
Und da einfach, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr hier damit in der Folge fertig seid oder ihr macht es immer mal so, mal hier, mal da, reinhören, dass ihr da auf jeden Fall auch dort mal reinschaltet beim Sportradio Deutschland.
Eine Sache wollte ich noch sagen, wir brauchen eigentlich jetzt noch eine neue Formel. Hast du dir da was ausgerechnet, weil wir jetzt Keeper-Analyse Folge 26 gerade aufnehmen und es ist Spieltag 1. Also wir hatten ja letztes Jahr immer mit dem Plus 10 und das war super, aber jetzt ist es so.
Muss ich mir noch was überlegen, echt noch was überlegen.
Hol mal den Taschenrechner raus und dann möchte ich nächste Woche bin ich nicht da, aber in 2 Wochen spätestens dann eine Formel von dir haben. Gut. Das ist deine Hausaufgabe.
Alles klar, Chef, lege ich dir vor. In diesem Sinne, dann hören wir uns, wir zwei uns in 2 Wochen und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder, dann aber mit anderen Co-Hosts neben mir. Seid gespannt, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
Ciao. Performs a second miracle save. Win that race.
Allison is up from the back. In it comes. Allison! Oh! Would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!
Jordan Pickford, you beauty!